Letzten Endes führt die Statinintoleranz dazu, dass die Zielwerte, die in den Leitlinien empfohlen werden, halt schlicht und einfach nicht erreicht werden.
Man hört sagen, dass die Kombination Bempedoinsäure und Statine eben zu einer Häufung von diesen Muskelbeschwerden führen könnte.
Also ich habe damit in der Praxis ja sehr viel zu tun. Ich denke, dass viele Arthralgien vor allem gerne als Statinintoleranzen erstmal von den Patienten deklariert werden.
Also ich habe jetzt super lange gelernt, hit hard and early. Ich sollte besser was tun.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur jetzt 35. Folge von Cardio Quartett. Wir freuen uns, dass wir uns wieder zuschalten und in neuer Konstellation weitermachen können. Mein Name ist Stefan von Helink. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie jetzt neu mit an Bord Xenia Stach. Sie ist Oberärztin an der Uniklinik in Mannheim und leitet dort die kardiovaskuläre Prävention bzw. die diesbezügliche Ambulanz.
Hallo zusammen.
Dann haben wir an Bord Marvin Schwarz. Er ist niedergelassener Kardiologe in Schwandorf. Ich habe mir sagen lassen, das ist in der Nähe von Regensburg in der Oberpfalz. Hat dort eine Schwerpunktpraxis für Herzinsuffizienz und Lipidologie. Außerdem einen Schwerpunkt in der Telemedizin.
Hallo zusammen.
Und natürlich ist mit an Bord Javid Hashemi. Er ist mittlerweile habilitiert und Facharzt an der Charité am Campus Virchow-Klinikum in Berlin.
Hallo, hallo.
Unverändert wollen wir Ihnen in diesem Podcast alle zwei Wochen aktuelle Publikationen vorstellen. Wir wollen ein bisschen breiter werden, allgemein kardiologischer, bleiben aber beim Schwerpunkt Herzinsuffizienz und auch bei der Lipidologie. Und damit bekommen Sie in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Studienerkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit wollen wir wieder direkt in medias res gehen. Und Xenia hat was vorbereitet zum Thema LDL und Statine.
Lieber Stefan, liebe alle, ich grüße Sie recht herzlich. Ja, aus meiner Sicht sehr spannende Arbeit vom Ulrich Laufs. Und da geht es tatsächlich darum, LDL-Zielwert erreichen bei Patienten mit hohem bis sehr hohem kardiovaskulären Risiko und Statinintoleranz. Denn letzten Endes führt die Statinintoleranz dazu, dass die Zielwerte, die in den Leitlinien empfohlen werden, halt schlicht und einfach nicht erreicht werden. Und in dieser Simulationsstudie wurden letzten Endes orale Lipidsenker wie Ezetimib, Bempedoinsäure bei Patienten, die eine Statinintoleranz aufweisen, letzten Endes untersucht. Und dabei hat man einfach auf Daten, elektronische Krankenakten, Daten zurückgegriffen von ambulant behandelten Patienten und 2 Millionen Deutsche im Zeitraum Juni 2020 bis Juli 2021. Und von diesen 2 Millionen hatten letzten Endes Patienten so ungefähr 344.000 die Diagnose einer Hypercholesterinämie und 294.000 letzten Endes, also immer so ein bisschen abgerundet, mit hohem bis sehr hohem kardiovaskulären Risiko. Und was man spannend mal wieder feststellt, dass nur bei 130.778 Patienten immerhin eine verfügbare LDL-Cholesterinmessung überhaupt mal vorlag. Und dann hat man letzten Endes definiert Statinintoleranz und von diesen 130.778 Patienten hat man 11.280 Patienten circa als statinintolerant und das in Prozentsätzen bei 8,6% festgestellt. Baseline-Charakteristika, ganz spannend aus meiner Sicht, 50% Frauenanteil, wundert mich nicht. Frauen haben per se eine Neigung zur Statinintoleranz, so ist das halt, mit einem mittleren Alter von so 71 und ungefähr so die Hälfte hatte eine KHK, 12% mit einer zerebrovaskulären Erkrankung, 27% mit einer PVK und einem durchschnittlichen LDL von ungefähr so 105 Milligramm pro Deziliter. Sie verzeihen mir, ich rede immer in Milligramm pro Deziliter. Das ist halt leider so. Ja, nun das Spannende war, 7,7% von diesen Patienten mit Statinintoleranz erreichten überhaupt mal den LDL-Zielwert zum Beginn von dieser Simulation. Natürlich hatte ein gewisser Anteil niedrig dosiertes, was sie dann halt vertragen haben, Statin, ein bisschen ECT-MIP und auch so ungefähr 13% hatten auch eine Kombi. Nun, Fakt ist, die hat man natürlich ausgeschlossen und sich mal per se mal jetzt die angeguckt, die ja wirklich gar keine orale lipidsenkende Therapie haben. Und was wir feststellen ist, wenn man diese Simulation durchläuft mit den anzunehmenden Prozentsätzen, was wir von den Substanzen kennen, erreichten Patienten mit ECT-MIP 22,6% mit Statinintoleranz die Zielwerte und eine weitere Hinzunahme der Bempedoinsäure letzten Endes 52%. Der Patienten die definierten Zielwerte. Wenn man sich jetzt sozusagen diese Patienten anschaut und 7,7% bei Patienten mit hohem bis sehr hohem Risikoprofil, da fange ich persönlich an zu weinen fast, ist da 52% schon mal unter der Kombination nicht schlecht. Und klar muss man natürlich auch formulieren, es bleiben weiterhin 61%, die trotz dieser Kombination die Zielwerte nicht erreichen. Und da sind jetzt, wenn man es prozentual sich anschaut, ungefähr so 6.700 Patienten, die dann letzten Endes eine PCSK9-Hämmer, ob es jetzt als Antikörper oder die siRNA, versorgt werden müssen, um dann die Zielwerte zu erreichen. Ja, das war in Kürze die Vorstellung der Studie.
Super, vielen Dank. Das war tatsächlich extrem kurz. In dem Paper ist ja jetzt die Rede davon, von der Eskalationstherapie. Da ist davon die Rede von Statin, ECT-MIP, PCSK9. Da ist in dieser Ordnung von Bempedoinsäure noch gar nicht die Rede, was ja wohl auch erst seit 2020 zugelassen ist. Wie sind denn deine Erfahrungen damit?
Stefan, die Daten, also die Bempedoinsäure war ja seit November 20 vorhanden auf dem Markt. Und Patienten, die auch im Rahmen dieser Studie PCSK9-Hämmer bekommen haben, waren ja dann letzten Endes aus der Analyse, von der ich gerade berichtet habe, ja ausgeschlossen. Es ging wirklich nur um die, die letzten Endes gar nichts hatten. Ja, also sprich tatsächlich, um zu zeigen, dass wir wohl auch mit den oralen, also ECT-MIP und Bempedoinsäure in der Lage sind, statt 7,7 fast die Hälfte unserer Patienten in den Zielwertbereich zu bringen. Hm. Muss man mal so kurz festhalten. Ja, sehr gute, wenn ich ehrlich sein darf. Aus meiner Sicht hat die Substanz, und ich meine, wir haben jetzt auch letztes Jahr auf dem ACC im März auch die Endpunktstudie Clear Outcomes präsentiert bekommen, also 14.000 Patienten, 7.000 Bembe, 7.000 Placeboarm. Und auch da haben wir letzten Endes gesehen, dass diese Substanz, und das ist ja die Daseinsberechtigung, keine muskulären Beschwerden machen kann, aufgrund einfach ihres Wirkmechanismus, weil sie einfach nur in der Leberzelle aktiviert wird. Und das ist das, was man festhalten muss.
Auch wenn das mit Statinen kombiniert wird, weil man hört sagen, dass die Kombination Bempedoinsäure und Statine eben zu einer Häufung von diesen Muskelbeschwerden führen könnte.
Stefan, insbesondere muss man sagen, ich habe sehr vielen Patienten, denen ich on top zum Statin und ECT-MIP Bempedoinsäure gegeben habe, um zum Beispiel bei einer familiären Hypercholesterämie, wo wir von LDL-Werten Ausgang über 190 Milligramm pro Deziliter sprechen. Und wir haben das tatsächlich auch in den vorherigen Phase-3-Studien gesehen, die natürlich jetzt im kurzen Zeitraum gelaufen sind, dass es auch zu einem hochpotenten Statin zwar die Senkung, sagen wir mal, nur noch 16% ist, aber natürlich additiv auch in die Cholesterinsynthese die Bempedoinsäure in der Lage ist, einzugreifen und weiterhin das LDL-Cholesterin zu reduzieren.
Und sag mal, wieso muss ich jetzt eigentlich so eine Stufentherapie machen? Wieso kann ich nicht von Beginn an gleich ein niedrig dosiertes Statin einfach nehmen und dann einfach die anderen Substanzen dazu nehmen?
Ja, David, so mache ich es. Ja, also die Stufentherapie ist ja die aktuelle Leitlinienempfehlung, leider. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dazu übergehen werden, vor allem nach einem akuten Ereignis, wo wir wissen, dass unsere Patienten von einer schnellen LDL-Senkung und effektiven LDL-Senkung massiv profitieren, wir wirklich mit Statin und ECT-MIP-Kombination reingehen. Ob es jetzt Rosuvastatin 20 plus EC10 oder Atorvastatin wegen mir auch 80 plus EC10, das, was der Herr Professor Weingärtner mit jener auf Ziel uns allen gezeigt hat, weil wir einfach viel bessere LDL-Kontrolle und auch unsere Patienten letzten Endes auch viel schneller in den Zielbereich bringen können.
Man muss auch sagen, dass das auch Vorgaben vom Bundesausschuss sind, vom gemeinsamen Bundesausschuss, dass bevor man zu den höherpreisigen lipidsenkenden Therapien greift, sogar bis zu 3 unterschiedliche Statine ausprobiert haben muss, mindestens aber die beiden hochpotenten in der maximal verträglichen Dosis. Ich weiß nicht, wie du das machst, Sina, ich mache gerne, wenn ich Bempedinsäure zum Statin ergänze, noch eine Dosisreduktion. Ich meine, für Simvastatin ist es explizit empfohlen. Ich mache es aber auch beim Atorvastatin und beim Rosuvastatin, dass man dann eine halbe Dosis gibt, Rosuvastatin 20 Milligramm plus dann die Bempedinsäure kombiniert mit Ezetimib.
Kannst du das mal kurz aufzeigen? Das heißt, wie müsste das Atorvastatin bei dir dosiert sein, damit du ins Bempedoin, also fängst du bei Atorvastatin 40 schon an, Bempedoinsäure dazu zu nehmen? Oder gehst du auf 80 hoch und reduzierst dann, wenn du Bempedoinsäure dazu gibst?
Also, Javid, ganz, ganz wichtig, wenn du Statine verdoppelst, und das ist ja das, was Marvin gerade gesagt hat, veränderst du das LDL nur um 6%, Rule of 6. Atorvastatin sind die beiden potenten Statine, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Marvin, bei mir kommt das nicht vor, weil ich nie Atorvastatin 80 und auch nie Rosuvastatin 40 tatsächlich einsetze. Aufgrund der Tatsache, dass wir auch wissen, dass diese maximalen Dosierungen mit Nebenwirkungen assoziiert sind und auch Patienten, die einmal Myopathien, Muskelschmerzen unter Statinen entwickelt haben und die Adhärenz dann entsprechend auch sinkt. Das ist das eine. Ich weiß, die Vorgaben auch von, sagen wir mal, obersten, fällt mir das Wort jetzt nicht ein, die lauten natürlich maximal dosiertes Statin, maximal verträgliches Statin. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Bempedoinsäure über denselben Transporter aufgenommen wird. Und Marvin?
Okay, ja. Sorry, jetzt. Ich habe einen Patienten nach Infarkt, der kommt auf Station bei mir, so, Infarkt ist versorgt, ich muss den irgendwie vorbereiten, bevor der entlassen wird. Ja, dann haben wir gesagt, also ich habe jetzt super lange gelernt, hit hard and early. Ja, irgendwie häufig irgendwie auch mit Ator 80 rein bei uns. Ja, okay, ich lerne, das ist vielleicht ein bisschen offensichtlich oldschool.
Ja.
Ich habe vorhin in der Vorbereitung mir nochmal eine hornalte Studie rausgesucht, weil was ich gefunden habe, sind statinassoziierte Muskelsymptome in 7-29%. Das ist auch mein Eindruck, dass es gar nicht so selten ist. Aber ich habe jetzt mal diese hornalte Corona-Studie, toller Name übrigens, rausgesucht von 2007. Da ging es ja um Herzinsuffizienz. Und da hatten von den 2500 Patienten mit Rosuvastatin 170 Muskel-Adverse Events. Das sind 6,8%. Warum sind das in den Studien immer viel weniger als im Real Life? Liegt das an der Run-In-Phase oder woran liegt das?
Ich habe damit in der Praxis ja sehr viel zu tun. Ich denke, dass viele Arthralgien vor allem gerne als Statinintoleranzen erstmal von den Patienten deklariert werden. Es muss von den Tabletten kommen. Und man sollte durchaus bei einer vermuteten Statinintoleranz einmal auch andere internistische Ursachen abklären. Ich hatte schon die Gichtarthritis oder natürlich alle Beschwerden aus dem rheumatologischen Formenkreis. Also ein Pausieren und ein Versuch der Reproduzierbarkeit der Beschwerden macht immer wieder mal Sinn, einfach auch um die bewährte Therapie der Statine nicht zu früh zu verwerfen. Und dadurch, denke ich, kommt es dann irgendwann auf die 7-8%, die dann übrig bleiben, die Statine nicht vertragen. Also ich mache das Pausieren für 4 Wochen gerne. In 4 Wochen stellen die sich mit dem Beschwerdetagebuch wieder vor und dann versuchen wir es zu reproduzieren oder andere internistische Ursachen zu finden, wenn sie nicht unterdessen schon entdeckt sind.
Ja, also da muss man sagen, von 7 bis irgendwie x über 20%, ja, ist ja auch eine große Varianz, was ja sagen muss, das ist ja auch nicht zu adjudicaten ordentlich, ne, die Muskelschmerzen, wir machen ja selten CK, also CK-basierte Adverse Events-Sammlungen.
CK ist weder spezifisch noch sensitiv, also CK sollte nicht als Parameter für eine Statinintoleranz gelten, das ist ganz, ganz wichtig. Stefan, du hast vollkommen recht, diese 7-29%, wenn man jetzt die Stomp anguckt, Studie, oder die Samson. Wir reden eigentlich in Wahrheit von statinassoziierten Muskelschmerzen eigentlich wirklich nicht mehr wie 10% der Patienten. Eine klassische, wirklich vorhandene Statinintoleranz, die wird ja geschätzt auf maximal 3%, ja, 1-3%. Weil alles andere, was noch sozusagen in diesen 10% ist, das, was Marvin gesagt hat, ne, sei es die Hypothyreose, das weibliche Geschlecht, die Kachexie, unsere Patienten im höheren Alter, was myozelluläres Fett anbetrifft, was ja auch mit Muskelschmerzen assoziiert wird, wo ich immer sage, das falsche Statin in der falschen Dosierung für den falschen Patienten. Und vor allem die Interaktion, ja. Blutdrucksenker über Typ 3A4, da kommt Atova ins Spiel, ja. Also da musste man sich überlegen, wenn ich einen Patienten habe mit der Medikamentenliste von 10 Medikamenten, ob ich wirklich zu Atova greifen will, ja. Dann sollte man wirklich Rosuvastatin wählen, was ja über einen Typ 2C9 metabolisiert wird und dann nicht in Interaktion. Das sind quasi diese Faktoren, die man bedenken muss. Plus, und das hat Marvin ja auch schon betont, Gicht, Arthralgien, Rheuma, Fibromyalgie, neuromuskuläre Erkrankung, Gott, was habe ich, Spinalkanalstenosen, also ich lasse ja nicht locker. Und Stefan, warte ganz kurz, Marvin hat auch was ganz Wichtiges gesagt, Statine haben ihre Daseinsberechtigung und deswegen müssen wir auch versuchen, jedem Patienten, ob es jetzt Roso 5 alle 3 Tage oder Roso 5 einmal die Woche oder alle 2 Tage, wie auch immer wir es treiben, denn das sind momentan die einzigen Präparate auf dieser Welt, die eine plaque-stabilisierende Pleiotrop-Effekte haben.
Wunderbar. Das war jetzt das fantastische Schlusswort für unsere erste Studie. Und damit wir noch weiterkommen, machen wir an der Stelle direkt mit dem nächsten Studie weiter, würde ich vorschlagen. Die stellt uns Javid vor. Da geht es um Stroke bei Patienten mit Herzinsuffizienz.
Ganz genau. Und ich werde aber auch ein paar der diskutierten Themen gerade auch gleich aufgreifen. Also ich möchte ein Paper vorstellen aus der Arbeitsgruppe von John McMurray aus Glasgow. Mingming Yang ist hier Erstautor, publiziert im European Heart Journal im letzten Jahr. Nun, die Kollegen haben eine spannende Meta-Analyse auf Patientenlevel durchgeführt. Das heißt, sie haben die Studienpatientendaten verschiedener Studien zusammengeführt. Ziel der Analyse war es, den Zusammenhang von Schlaganfällen bei Vorhandensein von Herzinsuffizienz zu arbeiten. Die Kollegen haben hierfür insgesamt knapp 33.000 Patienten aus 7 Studien analysiert. Patientinnen über das gesamte Herzinsuffizienzspektrum, das heißt von eingeschränkter bis zu erhaltener Pumpfunktion. Die analysierten Studien sind unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bereits wohl bekannt. Die Atmosphere-Studie, die sich Aliskiren in Kombination mit RAS-Inhibition bei HEFREF angeschaut hat. Die Paradigm-HF-Studie, die Zulassungsstudie für Sacubitril-Valsartan bei HEFREF. DARPA-HF, die Phase 3-Studie mit DARPA-Glifluzin bei HEFREF. Sowie die alte Charm-Preserved-Studie, die Canesartan bei HEFPEF angeschaut hat, iPreserve mit Irbesartan bei HEFPEF, TopCat Americas, die häufig diskutierte Spironolactone-Studie bei HEFPEF. Warum führe ich die alle gerade auf? Wir sehen, also es sind wirklich verlässliche Studienpopulationen mit hoher Qualität und ausreichendem Follow-up, um sich einer solchen Fragestellung zu widmen. Analysiert wurden im primären Endpunkt nun in der hiesigen Studie eine Time-to-Event-Analyse für kardiovaskulären Tod oder Herzinsuffizienz-Hospitalisierung. Und darüber hinaus gab es auch die Endpunkte Gesamtmortalität als auch fataler, nicht fataler Herzinfarkt bzw. Schlaganfall. Von diesen 33.000 Patienten waren knapp 2/2 HEFREF-Patienten und 1/3 HEFPEF-Patienten. In beiden Gruppen war eine Schlaganfallanamnese von ca. 9% in der Population vorhanden. Nun, was ist rausgekommen? Wir haben uns alle schon gedacht, Patienten mit einer Schlaganfallanamnese haben ein schlechteres Outcome bezüglich sowohl fataler als auch nicht fataler Outcomes. Das Risiko, einen kardiovaskulären Tod oder einer Herzinsuffizienzhospitalisierung zu erleben, war bei Herzinsuffizienzpatienten mit Schlaganfällen in der Vorgeschichte um knapp 20% erhöht. Ja, 20%, nachdem man die anderen Risikofaktoren schon herausgerechnet hat. Ja, also Adjusted Hazard Ratio. Am bedeutsamsten war dies für Schlaganfälle im zeitlichen Verlauf. Ja, also wenn Patienten schon mal einen Schlaganfall hatten und Schlaganfall im Verlauf sagen wir nochmal aufzeigten, war das sagen, am bedeutsamsten, denn hier war das Risiko doppelt so hoch. Ja, also Patienten, die einen Schlaganfall hatten, hatten ein doppelt so hohes Risiko im Verlauf einen erneuten Schlaganfall zu bekommen im Vergleich zu Patienten, die noch keinen Schlaganfall in der Anamnese hatten. Zusammenfassend kann man sagen, jeder 11. Patient mit Herzinsuffizienz ist betroffen. Also jeder 11. Patient mit Herzinsuffizienz hat einen Schlaganfall in der Vorgeschichte. Diese Patientinnen und Patienten sind hochgradig gefährdet und sind häufig suboptimal therapiert. Warum sind sie suboptimal therapiert? Im Schnitt wurden die Patienten mit einer Stroke-Anamnese häufiger mit Calciumkanalblockern, Statinen und Noax behandelt. Das wundert uns jetzt nicht, würden wir auch sagen, das ist vermutlich auch das Risikoprofil dieser Patienten. Jedoch hatten ein Viertel bis ein Drittel der Patienten, ja, also von genau diesen Patienten, die einen Schlaganfall in der Vorgeschichte hatten und eine Atherosklerose, hatten ein Viertel bis ein Drittel keine Statine in der Medikation und ein Viertel bis ein Drittel hatten auch keine Antikoagulation, obgleich sie Vorhofflimmern hatten. Das heißt, diese Patienten waren, obwohl sie ein Hochrisiko aufwiesen, suboptimal therapiert. Und ich glaube, das können wir als Aufruf nehmen für unseren Alltag, wenn wir also Patientinnen und Patienten haben mit Herzinsuffizienz, immer auch mit abzufragen, ob sie einen Schlaganfall hatten, ja oder nein, ja, um das Risiko einzuschätzen. Und wenn sie das hatten, dann nochmal genauer zu schauen, ob diese Patienten in ihrer, was wir immer sagen, Therapie der der Komorbiditäten angeht, ja, an dieser Stelle wirklich zu schauen, ist der Patient optimal therapiert bezüglich seiner Lipidsenkung, ist er optimal therapiert bezüglich seiner Antikoagulation bei Vorhofflimmern, welche weiteren Erkrankungen hat er, um genau diesen Patienten, die ein hohes Risiko aufweisen, an das Risiko zu senken.
Fantastisch, danke dir. Also es hat mich schon beeindruckt, dass die Patienten, von denen, die einen Schlaganfall in der Anamnese hatten, und gleichzeitig Vorhofflimmern, dass 30% von denen nicht antikoaguliert waren. Das ist schon irgendwie ein Hammer. Gerade wenn das eben Studienpatienten sind, die ja wahrscheinlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch zum Arzt zu gehen. Und dem Arzt dann vielleicht immer wieder ein bisschen auf den Keks zu gehen. Und trotzdem sind diese Risikofaktoren so untertherapiert.
Also nicht nur, dass die Patienten anders, also vermutlich wachsamer sind, sondern auch die Behandler sind wachsamer, ne? Weil wir achten ja natürlich darauf, dass wir ein Standard of Care etablieren in beiden, sagen, Therapiearmen und auch der Studienarzt natürlich darauf achten muss, dass optimale Therapie vorhanden ist. Und also selbst da muss man sagen, im Vergleich, sagen wir mal, zur Durchschnittsversorgung, können wir davon ausgehen, dass es mindestens diese Zahlen im Alltag gibt, wenn nicht sogar höher sind, die Zahlen aus dem Alltag.
Ja? Also was mich noch so ein bisschen beeindruckt hat, war die Tatsache, ich meine, was die Studien jetzt neben der Tatsache, dass sie zur Herzinsuffizienz gemacht wurden, verbindet, ist, dass bei allen John McMurray Co-Autor war. Okay, schön und gut. Jetzt, wenn ich so eine Studie nehme wie Charm Preserved, die wurde irgendwie 99 bis 2000 ja gemacht, beziehungsweise publiziert. Und denkst du denn, dass sich das damalige Therapieschema unmittelbar übertragen lässt oder wurde das adjustiert?
Also ich finde es ganz interessant, weil ich darf ja seit ein paar Wochen da bei ihm da in diese Daten hineinschauen und die Stroke-Inzidenz hat sich im Laufe der Zeit innerhalb der Studien nicht verändert. Ja, die Stroke-Inzidenz bei Charm ist genauso wie die Stroke-Inzidenz, die es auch sagen bei Deliver gab, ja, also die moderneren Studien, die Stroke, also obgleich wir geschafft haben, bei diesen Patienten die Mortalität zu senken, haben wir es nicht geschafft, die Stroke-Inzidenz zu senken bei diesen Patienten. Und das finde ich wirklich hochinteressant.
Das heißt, du sagst, es war gar nicht nötig, irgendwas zu adjustieren bezüglich des Zeitpunkts der Studie?
Also ich glaube, dass also die sind natürlich alle bezüglich Therapiearm oder Placebo einmal adjusted. Das sind ja ohnehin alle. Aber sagen der Zeitpunkt, also das Standardtherapieregime, das ist ja, worauf du da rekurrierst, das scheint offensichtlich keinen relevanten Einfluss gehabt zu haben. Und ich glaube, es ist dann sinnvoll auch, das dann nicht ins Adjustment mit reinzunehmen.
Da kann ich ja jetzt mal ketzerisch behaupten, dann haben wir die Noax gegenüber dem Warfarin überhaupt nichts verändert, oder wie?
Na, also wenn wir uns anschauen, welche Endpunkte wir uns angucken, also kardiovaskulärer Tod oder Herzinsuffizienzhospitalisierung, sind in dieser Population so häufig, dass die Schlaganfallzahlen zum Beispiel sind im Verhältnis so selten, dass wir in dieser Population das gar nicht adäquat messen können, ja, welchen Effekt das gehabt hat zum Beispiel. Ja. Wir können nur sagen, einfach rein deskriptiv, das Risiko ist hoch. Welchen Effekt das über die Zeit gegeben hat, dafür sind diese Studien in ihrer Population zu gering und nicht sondern gezielt darauf gewesen, um diese Frage zu antworten. Ja, also muss sagen, das sind ja Hochrisikokollektive für Tod und für Hospitalisierung, Herzinsuffizienzhospitalisierung und im Verhältnis genau zu diesen Ereignissen sind halt die anderen, auch die Ischämieereignisse, ja, atherosklerotische Ischämieereignisse, auch Myokardinfarkte viel seltener und schlagen also entsprechend nicht zu Buche hier, beziehungsweise die Power ist zu schwach, um das zu analysieren.
Jetzt müssen wir Xenia fragen, ob die Herzinsuffizienten nur besonders anfällig sind gegenüber der Statintherapie oder warum sind da 29%, die keine Statine bekommen haben? Gibt es dafür irgendeinen Grund?
Stefan, weil es Real-World-Daten sind. Das, nee, wundert mich überhaupt nicht. Wir wissen ja, dass 80% unserer Patienten überhaupt nicht ihre Zielwerte erreichen und in der, sagen wir mal, und das möge bitte niemand falsch verstehen, aber in der neurologischen Welt ist es ja auch nochmal schwer gewesen, was die Zielwerte anbetrifft. Die sind ja auch vor kurzem erst auch mit dem Ziel LDL unter 70, wo wir ja schon längst, also wir mit meine ich DGK und ESC auf unter 55 gegangen sind, dürfen wir nicht vergessen. Dann haben die Neurologen, also zumindest aus meinem Verständnis, etwas Sorge gehabt, dass Statine nach einem akuten Schlaganfall auch eine Blutung im, sagen wir mal, Gehirnblutung verstärkt können. Das wurde jetzt aber mit den Daten, und ich kriege den Namen vom Kollegen nicht zusammen, bin ich jetzt offen und ehrlich, widerlegt, sodass auch die Stroke-Unit-Kollegen nach einem Schlaganfall durchaus dazu übergehen und Patienten mit Statinen versorgen, wo man früher zurückhaltender war. Und letzten Endes, ja, du siehst doch mal, also auch in bei diesen Daten, die der Javid gerade vorgestellt hat, wenn du die kardiovaskulären Risikofaktoren betrachtest, und das ist nun mal Fakt. Das wissen wir auch nach einem Myokardinfarkt, dass nach einem Myokardinfarkt 18% unserer Patienten das Risiko haben, wieder einen Infarkt zu kriegen oder einen Schlaganfall. Ja, ob jetzt mit oder ohne Herzinsuffizienz. Ja, und was für mich auch diese Daten ganz klar unterstreichen, wir müssen die klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren einstellen.
Lass mich da einmal kurz einhaken. Ich glaube, wir müssen schon einmal in Bewusstsein, ich glaube, ein Narrativ, was oder eine Rationale, die viele Kolleginnen und Kollegen im Blick haben, ist, die Prognose dieser Patienten ist im Zweifelsfall so schlecht, ich kann den Patienten nichts mehr kaufen, wenn ich die Komorbiditäten streng einstelle. Das ist das eine. Und das andere ist, wir kennen dieses Narrativ hier aus der Diabetesoptimierung bei Herzinsuffizienz, dass diese Patienten Optimierung des HbA1c zum Beispiel bei den Patienten mit Herzinsuffizienz kein Benefit mehr bringt. Ja? So, und dann ist natürlich, also muss man unterscheiden, offensichtlich ist die Lipidtherapie eine sehr andere als zum Beispiel die Therapie beim Diabetes, wo dieser Zielwert keine Bedeutung mehr hat.
David, da bin ich bei dir, weil man dann auch von multimorbiden Patienten spricht, wo man durchaus auch mal, sag ich mal, wir wissen ja alle, dass auch die Herzinsuffizienten dann, sagen wir mal, kahektisch werden und wo man dann auch zum Beispiel mehr doch mit Insulin, also gut, das ist jetzt metabolisch und so weiter zu diskutieren. Ich bin insofern bei dir und nicht bei dir. Wovon ich immer spreche, ist, von Anfang an das Problem bei der Wurzel zu packen, sprich gar nicht erst jemand in die HFrEF-neischemischen Kardiomyopathie reinlaufen zu lassen oder gar niemand erst in den Apoplex reinlaufen zu lassen, vor allem wenn schon ein akutes Ereignis auftritt. Ja, und so verstehe ich ja diese Daten. Dann müssen wir alles dafür tun und alle Risikofaktoren so optimal einstellen, dass wir gar nicht erst in ein zweites Ereignis reinlaufen, weil die Daten zeigen uns ganz klar, das sind die Patienten, die einfach sehr hohes Risiko haben, ein erneutes Ereignis zu kriegen. Ob das durch Blutdrucksenkung, Cholesterinsenkung, auch Diabeteseinstellung,
genau.
Oder?
Und das machen wir beim nächsten Mal spätestens wieder. Und ich finde, es ist Zeit für eine kleine Zusammenfassung und wir müssen zum Ende kommen, fürchte ich.
Ja, das war eine spannende erste Folge in diesem Jahr unter dem neuen Topic Lipidologie neben der Herzinsuffizienz. Wir haben von Xenia eine Kohortenanalyse vorgestellt bekommen, die das große Problem analysiert hat, dass Zielwerte unter anderem wegen der Statinintoleranz nicht erreicht werden. Und dass wir mit der Bempodiensäure hier ein neues Mittel haben, um wesentlich mehr Menschen in den Zielbereich reinzubringen und damit das kardiovaskuläre Risiko bei hohen und sehr hohen Risiko deutlich weiter absenken können. Dann haben wir von Javid eine spannende Studie vorgestellt bekommen über Schlaganfälle bei der Herzinsuffizienz, ob HFrEF oder HFpEF, dass allein das Schlaganfall, dass in der Anamnese ein vorhandener Schlaganfall bereits das Risiko für einen erneuten Schlaganfall verdoppelt und dass wir hier sicherlich auch in unserer Anamnese, wie es so häufig ist, am Anfang steht die Anamnese, sehr darauf achten müssen, die Risiken zu detektieren und dass hier ein großer Bedarf an der Optimierung der Therapie besteht. Herzlichen Dank.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.